Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge Podcast, Freimut für die Ohren, Trauma, Wissen für die Welt. Heute mit wieder einem Special Guest, auf den ich mich sehr freue. Ich habe sein Buch verschlungen, wieder jemand Unbekanntes, der uns mit neuem Wissen inspiriert. Erstmal total cool, Rainer, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke dir für die Einladung, super.
Ja, das ist so zustande gekommen, dass du mir ja geschrieben hast, wir könnten vielleicht gleich denken. Und ich habe mir dann das Buch direkt gezeckt und dachte, yes, wie geil ist das denn? Das, was ich denke, aus Bildungssystem nochmal weiter gefasst oder einen anderen Teil des Bildungssystems, das lassen wir jetzt mal offen und sprechen dann gleich ein bisschen mehr drüber. Aber erst
Ja.
nochmal zu dir, wer bist denn du genau? Du bist auf jeden Fall mal Diplompsychologe. Das systemischer Therapeut, systemischer
Ja.
Supervisor, ich muss es ablesen, Coach, Video-Home-Trainer, das will ich wissen, was das ist, und Fort-Weiterbildender, Unternehmensberater, Supervisor und Leiter des DGSF-Institut, also systemische Therapie in Osnabrück.
Ja.
Habe ich was vergessen? Bestimmt. Du bist wahrscheinlich auch Partner, Papa?
Ja, genau, auch.
Vielleicht Hunde- oder Katzenbesitzer, ich weiß es nicht. Wenn
Ja.
du dich beschreiben würdest, weil das sind jetzt alles so Titel, die Titel sagen ja nichts über einen Menschen aus. Wenn ich jetzt deine Frau herholen würde, sag mir doch mal, der Rainer, was ist denn das für einer? Was wird die denn jetzt sagen?
Ach, das weiß ich auch nicht. Ich habe mal eine gute Karte gesehen aus dem Karl-Auer Verlag, da stand drauf, den wahren Systemiker erkennt man an der Verworrenheit seiner Beziehungen. Also, wir leben Patchwork, wir haben 4 erwachsene Kinder, jeder hat 2 mitgebracht in die Familie damals.
Ja.
Und die wohnen, 2 davon wohnen in Hamburg, die von meiner Frau, die beiden Söhne. Mein Sohn in Köln, der ist gerade mit dem Bachelorstudium fertig geworden. Und ich habe eine 30-jährige Tochter, die in München lebt und auch systemische Therapeutin ist und sogar approbiert. Ja, und
Was ja
selbst,
inzwischen geht, früher
das
ging
geht
es
jetzt in systemischer Therapie seit ein paar Jahren und genau. Und ich selbst, ja, das ist gar nicht so leicht, Wunder. Also ich bin so tatsächlich jemand, der sehr neugierig ist und viel in viele Bereiche reinschaut. Ich selber habe ja eben gesagt, einen wahren Systemiker, aber ich würde das so über mich selber gar nicht sagen. Ich bin systemisch denkend. Ja.
was ja sehr, sehr,
Was
sehr,
das bedeutet, können wir gleich gucken.
ja, genau, was aber wertvoll ist, weil systemisch zu denken, also auch wenn ich VTlerin bin, also reine Verhaltenstherapeutin, als Bepperle, würde
Ja.
ich auch immer sagen, ich bin Systemikerin, weil wenn man mit Kindern und Jugendlichen, egal was tut, geht es nicht ohne das System.
Ja, das ist so. Genau, und ohne Wechselwirkung zu denken, kann man, wenn man sich mit Trauma beschäftigt, wie du, geht es auch nicht, ohne den ganzen Organismus zu verstehen und alles, was dazu gehört. Ja.
Ja, genau. Jetzt sag mir doch, was ist ein Video-Home-Trainer? Bei Home-Trainer denke ich immer an so ein Equipment, weiß ich nicht, so ein Fahrradfahr-Home-Trainer oder so ein Stepper. Sowas im Fitnessbereich. Also, was verbirgt sich? Das habe ich ja jetzt aus dem World Wide Web gezogen. Was
Ja.
verbirgt sich hinter Video-Home-Trainer?
Also ich bin ein großer Fan von Videobegleitung, videogestützter Intervention und habe das gelernt bei Holländern Anfang der Nullerjahre, 2001 bis 2003. Und du gehst letztlich mit dem Aspekt und mit der Idee von familientherapeutischer Intervention in Familien und filmst. Filmst Sequenzen und wertest nachher auf einer mit sehr, sehr ressourcenorientierten Brille das mit den Familien aus.
Okay, also das kenne ich aus meiner
HCMEO
Ausbildung
ist
noch.
ähnlich, ne?
Ja, genau. In meiner Ausbildung war ich auf der Eltern-Kind-Station, da wurde dann auch gefilmt, um das dann hinterher, ne, mit, dass das nicht sichtbar war, und dann das hinterher aus. Alles klar, damit kann ich was anfangen. So, wenn man jetzt so deine ganze Schaffenskreis liest, ne, Psychologe, systemischer Therapeut, systemischer Supervisor, da hast du ja alle naslang und alle Hände voll zu tun. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, worüber wir auch sprechen werden, wo ich sage, Alter, okay, man kann Bildungssystem etwas weiter fassen und da bestimmt noch mal einen anderen Blick drauf. Jetzt hast du ein Buch geschrieben über die Jugendhilfe.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen? Ich frage jetzt erstmal ganz blöd, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch über Jugendhilfe zu, also klar, als systemischer Therapeut könnte man erahnen, dass du mit Familien arbeitest, aber muss ja auch nicht. und Leiter von einem Institut, bist du ja im ausbildenden Bereich. Also wie kamst du darauf zu sagen, jetzt schreibe ich mal ein Buch?
Ja, war fällig. Also war tatsächlich fällig. Ich habe schon Bücher geschrieben und daher auch ein Faible dafür. Aber da habe ich mich schon lange mit rumgeschlagen mit der Idee. Ich habe neben dem Institut die letzten Jahre eine Jugendhilfeeinrichtung geleitet als Vorstand. Also war Vorstand einer Einrichtung mit 180 Mitarbeitern. Und habe insgesamt in den letzten 26 Jahren, 23 Jahre Leitungserfahrung in der Jugendhilfe. Also ich habe immer parallel zum Institut sowas auch noch gemacht.
Krass.
Weil mir das wichtig war. Ich wollte nicht nur lehren, ich wollte auch gestalten da vor Ort. Und dann war irgendwann klar, ich höre da auf. Und in dem Zuge habe ich mir gedacht, ich muss mal alles, was ich da erlebt habe, nicht nur einfach niederschreiben, sondern auch mal kommentieren, weil es mir sehr viel Sorgen bereitet.
Ja.
Es war fällig. Also.
Das war fällig. Der im Untertitel verrät es, eine konstruktive Streitschrift steht da drunter. Und hat mich sofort neugierig gemacht. Bevor wir darauf eingehen, lass noch mal einmal bei dir bleiben. Hat dich denn grundsätzlich inspiriert, Psychologe zu werden, systemischer Therapeut, also dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Was ist deine eigene Reise?
Ja, mich tatsächlich heute noch mal gefragt worden. Das ist interessant. Von Inga Kröger, die bei uns im Institut die ganze Kommunikation macht. Ich habe eine Mutter gehabt, die als junge Frau bei einem Psychoanalytiker gearbeitet hat, mal 2, 3 Jahre. Und in der, ja, da dadurch haben wir irgendwie das Bücherregal voll gehabt, als ich Kind war, mit Freud, Adler und wen auch immer. Ich habe mich sehr früh mit diesen Dingen beschäftigt, habe sehr früh entschieden, Psychologie zu studieren, musste dann ein bisschen warten, mit Wartezeit. Damals gab es auch schon den hohen NC.
Ja.
Und als die Reise dann begann im Studium, das war ich ein bisschen desillusioniert, weil das dann doch anders war, als ich mir das gedacht habe, wie es vielen geht, mit viel Mathe und Statistik. Aber ich hatte schon immer eine Idee von Psychodynamik, die mich interessiert und so solchen Dingen, das war schon klar. Naja, und dann traf ich da auf sehr charismatische Leute, Aris von Schlipp und Jürgen Kritz. Die haben mich sehr inspiriert und ich habe sofort gespürt, das ist es. Also das ist ein Zugang zur Welt, der mir unfassbar gut gefällt und der mir so viel Erklärung gibt für all die Fragen, die ich habe. Also ich bekam auf einmal Antworten. Und da war ganz klar, da gehe ich weiter, ganz eindeutig.
Kannst du sagen, was so deine klarste Antwort oder auf eine Frage war, wo du in viele Lebensbereiche oder lange von gezehrt hast?
Die klarste Antwort?
Die dir die Psychologiestudium oder auch das Systemische gebracht hat?
Ja, ich würde mal sagen, das ist gar nicht so eine Antwort in einem Satz, sondern eher so eine Haltung, die daraus, oder ein Gefühl, das entstanden ist. Ich war, glaube ich, als junger Mann relativ hochmütig, wie das so Jugendliche manchmal sind und junge Menschen, ne? Weiß man immer alles besser als die anderen. So. Und ich habe sehr viel Demut gelernt, weil wenn du dich mit Systemtheorie und diesen ganzen Komplexitätsfragen intensiv beschäftigst und den ganzen Systemtheorien, dann merkst du auf einmal, du weißt gar nichts. Und ich habe genauso gelernt, Familientherapie zu machen. Also sehr neugierig zu sein, ohne zu wissen, immer sofort zu glauben, dass ich weiß, worum es geht. Sondern immer neugierig zu bleiben. Das ist, glaube ich, der größte Schritt gewesen. Also sehr demütig zu werden und sehr, sehr neugierig auf die Menschen und auf deren Geschichten.
Ja. Und als Diplompsychologe wolltest du dann auch direkt mit Familien arbeiten? Weil oft ist dann ja so eher der Weg zum psychologischen Psychotherapeut, den hast du ja jetzt gar nicht gewählt.
Nee.
Warum waren es Familien und damit ja auch Kinder?
Also ich habe viel Einzeltherapie und Beratung in meinem Leben gemacht. Warum der Weg? Also ich glaube, hätte mir nie vorstellen können, zum Beispiel im Kassensystem 25 Termine die Woche oder in der Klinik oder so. Das ist nicht meins. Ich brauche diese Abwechslung und ich muss auch gestalten. Das war sehr früh klar. Ich habe auch sehr früh als junger Mann die erste Leitungsaufgabe übernommen. Und Anfang 30, also da waren fast alle älter als ich.
Ja.
War schon immer klar. Das kann ich schwer sagen. Also komme aus einer Familie, wo ein Teil Kaufleute waren. Irgendwas gibt es vielleicht an, ich will gestalten, was machen und nicht nur so einen Angestelltenjob oder so.
Ja.
Einen einfachen, ja.
Okay, cool. Dann lass uns mal eintauchen. Irgendwie so hintenrum ins Buch. Jugendhilfe.
Ja.
Also ich weiß, ich habe angefangen in Jugendhilfe zu arbeiten, nachdem ich erstmal Dippel-Sotz-Pet geworden bin. Mhm. War ich schön in so einer Jugendhilfeeinrichtung und keine Ahnung, ich glaube, es war in der vierten oder fünften Woche, hat es das System, also mein System, geschrottet, weil ich gemerkt habe, ich weiß nichts, was mir eigentlich dient, da gut zu arbeiten. Ich war alleine im Dienst. Ein Jugendlicher kam nach Hause, ging in sein Zimmer, machte die Musik auf in eine Lautstärke, die er nicht sollte. Der andere kam, sagte, nee, der ist immer viel zu laut und die Regeln sind, aber der darf nicht. Mir wurde gesagt, ich bin Autoritätsperson. Also bin ich da rein und sage, ey, Tür auf, Kollege, Musik leise. Der fand das jetzt ungeil. Es gab ein Wortgefecht, er hat sich nicht eingelassen. Mir wurde gesagt, du musst immer die Oberhand behalten. Also habe ich irgendwann, glaube ich, ich meine, ich habe den Strom ausgestellt. Dann ist es eskaliert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Jugendliche war danach abgängig. Eine Tür war zerbrochen. Und die Sozialarbeiterin saß heulend im Mitarbeiterbüro und sagte, so eine Scheiße, voll verkackt. So, also das war meine erste Begegnung, also in Arbeit mit Jugendhilfe. Später als Therapeutin habe ich ganz viele, also ich glaube, meine Hauptpatientinnen waren immer in Jugendhilfe. Und vielleicht fangen wir damit erstmal so grob an. Was ist denn heute eigentlich, was zählt zur Jugendhilfe? Was braucht es und was ist da? Einfach mal für die Hörer, weil wir haben viele, sage ich jetzt mal, Lehrkräfte, Erzieher, Pädagogen, aber nicht unbedingt nur die, die in Jugendhilfe sind, sondern auch Eltern, einfach mal die Tür aufzumachen. Erklär mal mit deinen Worten Jugendhilfe. Wenn wir darüber schon streiten wollen, dann müssen wir auch wissen, was das ist.
Ja, auf jeden Fall eine ganz vielfältige Angebotspalette von niederschwellig bis hochintensiv für Kinder, Jugendliche und Familien, die Bedarfe haben. Also erstmal so ganz in einem Satz. Mhm. Das kann gehen von tatsächlich sozial, wie wir das nennen, dann in einer Region sozialräumliche, kostenfreie Angebote für Familien, zum Teil auch mit Bildungseinrichtungen zusammen in Kooperation. Dann kann es Tagesbetreuung für Kinder geben, wo vielleicht auch Eltern einbezogen werden. Es kann Eltern Angebote geben, die Elterntrainings sind, Elternworkshops sind. Das ist alles auf so einer niederschwelligen Ebene. Mhm. Und dann geht es auch relativ schnell, auch das ist das, was viele so kennen mit Heimeinrichtungen, dann so ins Klassische, wo dann vielleicht Kinder tagsüber betreut werden, auch vielleicht am Wochenende zu Hause leben. Das sind dann so tagesstrukturierende Hilfen. Immer eine Frage der Intensität und vielleicht auch der Tragfähigkeit der Familien. Was können die im Alltag leisten und müssen die Kinder eventuell stundenweise raus sein oder vielleicht auch ganz? Das ist immer unterschiedlich. Naja, bis hin zu stationären Unterbringung, wovon du gerade selber erzählt hast, also wo Kinder leben. Manchmal wirklich viele Jahre, ihre ganze Kindheit und Jugend in solchen Institutionen leben und Gruppen. Und dann gibt es da zum Teil auch dann noch so intensive Angebote, also therapeutische Gruppen, wo Psychotherapeutinnen sind, aber auch Kunsttherapeuten, Musiktherapeuten. Also man sehr ganzheitlich versucht, die Kinder zu fördern, weil letztlich alle Kinder, die in diese intensiven Hilfen kommen, sind schwerst verletzt an der Seele, sonst kämen die ja nicht hin.
Ja, das ist schön, das hast du schön den Bogen geschlagen, weil das wäre jetzt die Frage, warum braucht es überhaupt Jugendhilfe?
Wow, das ist eine Frage. Also ich habe versucht, im Buch ein bisschen was dazu zu schreiben.
Ja, davon wollen wir auch Bock drauf machen, dass viele das kaufen und lesen, weil ich finde es großartig.
Ich glaube, natürlich, das könnte man einfach sagen, ja, weil es in Familien Probleme gibt. Und weil Familien manchmal, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der Lage sind, Eltern den Kindern das zu bieten, was sie im Alltag brauchen. Das greift aber viel zu kurz, weil die kommen ja nicht so in die Welt, sondern die sind umgeben von einer Gesellschaft, die im Moment, wir kriegen die ganze Diskussion mit über die paar Bürgergeldempfänger, die sind vielleicht zu viele, aber es sind eben auch nicht viele, die nicht arbeiten wollen oder Bürgergeldbetrug, wie es dann so furchtbar heißt, begehen. Und gleichzeitig gibt es Familien, die wirklich so unter Leistungsdruck sind, dass sie einfach es nicht schaffen. Die schaffen es nicht, das nicht, sie nicht wollen. Sie sind einfach überlastet und überfordert. Wir wissen, dass viele Alleinerziehende eben auch enorm unter Druck geraten. Also ich glaube, der Hintergrund ist, dass wir weiter gucken müssen. Familien sind nicht einfach nur nicht kompetent, sondern das ist ein Ergebnis von auch gesellschaftlichen Entwicklungen. Lass uns
Ja.
bis dahin.
Ja, ich glaube, wenn wir den Pott aufmachen, der ist für das Gespräch zu groß. Aber ich möchte einen Schlenker trotzdem machen, einfach auch als Entlastung, weil ich weiß, als ich in meiner therapeutischen Praxis saß und es darum ging, dann Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen, ich immer gesagt habe, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke, weil sie erkennen, dass sie hier an die Wand gespielt sind. Und ich selber, ich habe ich sage immer mal, ein Kind mit Sonderausstattung, ich habe einen Pflegesohn aufgenommen, inzwischen ist es mein Adoptivsohn. Und wir haben auch Tagesgruppe, also Jugendhilfe, in Anspruch genommen, weil es eine Zeit von tatsächlich 3 Jahren gab, wo ich gedacht habe, wenn mir nicht jemand hilft, als alleinerziehende Mutter, alleine Geld reinbringend, mit diesem Sonderpaket gibt es Tote.
Ja,
So.
klar, ja.
Das nicht so als, ah, du bist ein Loser, du kriegst dein Kind nicht geregelt. Ja, es sind Rahmenbedingungen so. Und wenn ich jetzt meine nehme, ich habe ein Kind bekommen, was früh traumatisiert war, was ich damals noch nicht wusste. Ich war alleinerziehend, ist auch eine Rahmenbedingung
Absolut, ja.
mit so einem, plus der Druck, was die Schule macht, also das System, unser Bildungssystem, der war halt überhaupt nicht bildungssystemkonform. Macht einfach schon eine hochexplosive Mischung und da dann zu sagen, ich brauche Unterstützung, ist überhaupt nichts Frevelhaftes oder dass man dann denkt, man wäre schwach oder so. Und das möchte ich an der Stelle die Runde gerne machen. Jetzt hast du ja mit deinem Überblick, so viel in Jugendhilfe gewesen zu sein, einen guten Einblick. Was ist denn deine, du sagst so Streitschrift, was ist denn dein größtes, wo du sagst, boah, wenn das anders wäre, könnten wir Kindern und Jugendlichen, weil das ist ja auch so dein und Familien und Systemen viel besser dienen, dein Ansatz. Was ist so das, wo du sagst, ey Leute, geht gar nicht?
Ja, ich glaube, das Gravierendste, es gibt ganz viele Punkte, das hast du ja auch, ein paar gehen wir vielleicht noch ein. Aber das Gravierendste ist, glaube ich, dass wir Systeme geschaffen haben, die im Prinzip nicht lernen. Es gibt natürlich Einzelne, die sehr, sehr gute Arbeit machen und immer an vielen Stellen. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen, tue ich im Buch auch nicht. Nur das ganze System als solches funktioniert eigentlich noch genauso wie vor 25 Jahren, als ich da reinkam. Und obwohl wir mittlerweile ganz andere Probleme gesellschaftlich haben und auch in den Familien, gibt es eigentlich wenig richtig neue Konzepte, neue Ideen, wie man denen begegnet. Und das ist nicht irgendwer an irgendeiner Stelle alleine schuld. Das wäre auch verantwortlich für. Schuld ist eh ein Scheißbegriff, sorry, aber ist so,
Ja.
ja, in so einem
Ja.
Zusammenhang. Allerdings, glaube ich, haben wir alle Verantwortung dafür, da mal hinzugucken, wieso entwickeln wir uns denn im Ganzen nicht weiter? Und das kannst du ja über Jugendhilfe hinaus auch anschauen.
Ja, unser Bildungssystem, also ne, Schule,
Genau.
das ist wie vor 50 oder 80 Jahren, entwickeln wir uns
Eben.
auch nicht weiter.
Genau.
Ja.
Was ist da eigentlich, dass es nicht weitergeht? Und ich glaube, dass ein Aspekt ist, und da müssen alle sich, die in dem Bereich tätig sind, mal wirklich in den Spiegel gucken, sind wir eigentlich miteinander klar genug? Also sagen wir uns auch, wenn Dinge besser sein müssten. Und da denke ich manchmal, wir sind manchmal zu nett zueinander. Ja. Also müssten einfach mehr hingucken, dass die Familien im Mittelpunkt sind und die Bedarfe und nicht wir selbst.
Ja, das war ein Punkt, wo ich in deinem Buch gestolpert bin und gesagt habe, ja, so, also das war so ein innerliches, schön, dass es mal jemand ausspricht. Die Sache, um wen geht es eigentlich?
Genau.
Und dann aber auch systemisch drauf geguckt, wir können halt, also wieder ein praktisches Beispiel, wenn ich mit Jugendhilfeeinrichtungen zusammen, stationären gearbeitet habe und dann hieß, ja, die Eltern sind doof, am besten besorgen dafür, dass es gar keinen Besuchskontakt mehr gibt. Das ist halt so eine Haltung, wo ich denke, ja, natürlich ist das einfacher, wenn es keinen Besuchskontakt gibt, gibt es kein danach aufgedrehtes Kind. So, ne? Also ist es für die Mitarbeiter vor Ort einfacher. Aber es löst das Grundproblem des Kindes ja nicht. So, weil es natürlich einen Loyalitätshang zu den Eltern hat, egal was sie getan haben. Und eine Verbundenheit, die auch völlig in Ordnung ist. Selbst als Pflegemutter, als ich damals Pflegemutter wurde, waren Pflegeeltern da, die gesagt haben, ja, wir wollen ein Kind, aber mit leiblichen Eltern wollen wir nichts zu tun haben. Das sind ja alles Arschlöcher, weil sonst würde das Kind ja nicht in Obhut genommen werden.
Ja.
Und da sind wir ja bei der Frage der Haltung.
Ja. Ja, Haltung auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Fachlichkeit. Also wir wissen einfach, dass wenn genau das passiert, was du gerade gesagt hast, also die Kinder in diese Loyalitätskonflikte geworfen werden, dass sie sich nicht gut entwickeln, wenn sie sich nicht sogar zurückentwickeln. Also sie müssen zumindest, müssen wir lernen, die Kooperation mit den Eltern so zu bauen, dass die Kinder sich entwickeln können. Man muss die Eltern nicht toll finden und all sowas. Ja.
Aber da mag ich mal gerade reinwerfen und die Frage stellen, wissen wir das? Also du und ich, wir wissen das.
Ja.
Das ist ja auch ein Knackpunkt, hast du auch in deinem Buch erwähnt, ich kaufe das Buch, es ist wirklich großartig, wo ich gefeiert habe, zu sagen, was ist denn mit den Ausbildungen? Also wie werden denn unsere Erzieher, Pädagogen ausgebildet? Was haben die an Know-how? Weil wir sind jetzt ein Weiterbildungsinstitut und wir bilden traumazentrierte Fachberater und Traumapädagogen aus. Und das, was du jetzt als selbstverständlich daraus haust, zu sagen, die Entwicklung wird gehindert, wenn ein Faktor, nämlich der Kontakt zu den leiblichen Eltern, dysfunktional unterdrückt wird, wird Entwicklung gehindert. Ich glaube nicht, dass das als Wissen bei den Ausgebildeten da ist.
Nee, es kommt auch nicht, wahrscheinlich nicht in die Curricula der Ausbildungseinrichtung. Und das Wissen ist dennoch da. Also es gibt ja die großen Kinder- und Jugendhilfestudien aus den Nullerjahren, die sind schon in den 90er Jahren in Auftrag gegeben worden, die das eindeutig zeigen. Die Kooperation mit dem Elternhaus ist eigentlich der Gelingensfaktor für gute Entwicklung. Also es ist der Faktor, der dafür sorgt, dass die Kinder sich gut entwickeln. Das wissen wir seit 25 Jahren.
Und was ist deine Idee, wenn wir das denn also wissen, ist dann trotzdem nicht rüberschwappt, also weder in die Curricula noch, also mit all den Institutionen, wo ich zusammengearbeitet habe, war das nie ein Gedanke. Also jetzt, also ich, für mich ist es auch klar, aber es war nie ein Gedanke von Mitarbeitern in Jugendhilfeeinrichtungen zu sagen, ah, dann gefährden wir die Entwicklung, wenn wir da nicht versuchen, das zu supporten. Nie, noch nicht einmal.
Ich weiß. Ich erlebe das ja auch ganz oft in Fortbildungen. Ja, wenn es da die leichte Antwort gäbe, hätte ich sie, glaube ich, auch im zweiten Buch, jetzt Jugendhilfe neu machen, ja auch schon gegeben. So einfach ist es, glaube ich, nicht. Ich denke, da kommt vieles zusammen. Das ist das Bildungssystem, das nicht, also die ganzen berufsbildenden Schulen, auch die Universitäten, die Sozialarbeit ausbilden oder Pädagogen ausbilden, die haben ihre Curricula auch nicht angepasst in den letzten 25 Jahren entsprechend. Ja, also was wird da zu Trauma gelehrt, was wird da zu gesellschaftlichen Prozessen auch gelehrt, die sich gerade rasant verändern. Ich glaube, das ist nicht gut angepasst an vielen Stellen. Und die Einrichtungen haben das, die Organisationen, die das umsetzen, haben das auch nicht integriert, das Wissen.
Ja, also ich hätte Bock, vielleicht ein bisschen später mal den systemischen Blick darauf zu machen, warum kriegen wir die Kurve nicht in Entwicklung zu kommen? Das ist egal in welchem Bereich. Und das andere, was du vorhin gesagt hast, diese Frage an Kind und Familie zentriert und nicht an uns zentriert. Das ist ja auch überall. Also ich sage jetzt mal, ich gehe ins Bildungssystem, aber es ist Jugendhilfe genauso. Ja, kann ich auch wieder eine Geschichte erzählen. Mit einer Jugendhilfeeinrichtung, mit der ich zusammengearbeitet habe, also da kamen immer die Kinder, da war dann einer, ja, der hat ADHS und da hat die Psychiaterin dann per Ferndiagnose, ohne das Kind gesehen haben, ADHS und Medikamente vergeben. Wo ich merke, also oder es nicht merke, sondern mein Empfinden ist so, dass wir schnell in Diagnosen sind, weil wir dann vermeintlich die Idee haben, was wir tun können, aber das Ziel, empfinde ich, ist so, wie du sagst, nicht dem Kind zu helfen, sondern mir als Lehrkraft, als Pädagoge, als Erzieher Entlastung in meinem Job zu verschaffen. Das ist jetzt sehr provokant.
Nee, ist nicht provokant. Also das ist ja oft die Frage, für wen sind die Diagnosen denn da? Ja, ich verstehe natürlich, ich habe ja viel mit Familien gearbeitet, mit Eltern auch. Ich verstehe, dass die Diagnosen manchmal wollen, weil sie so viele Fragezeichen haben, nicht wissen, was mit ihren Kindern ist. Und dann hilft Ihnen das vielleicht, wenn jemand sagt, da ist auch was.
Ja.
Nur, wenn Sie es wissen, ist dann noch trotzdem noch nicht viel mehr beantwortet, weil dann ist ja die Frage, was ist zu tun? Und die Fragen sind viel wichtiger. Also, ja. Was müssen wir tun, was müssen wir können, was müssen wir lernen und verstehen, um mit solchen Kindern und Familien gut zu arbeiten? Die Fragen sind viel wichtiger, nicht wie es heißt, sondern was müssen wir machen? Ja. Welche Konzepte braucht es?
Ja, und da habe ich halt den Eindruck, dass es gerne bei dem, was hat das Kind, auf Dinge zurückgegriffen, wo man nichts tun muss. Also nach dem Motto,
ja.
Ne, für ADHS sind die Tabletten zuständig. Bei Neurodivergenz, da arbeite ich so mit ein paar Skills, irgendwas Gummiflitschen oder was auch immer. Und dann Kopfhörer beim Lernen, also ne, anstatt an die Ursache zu gucken, und auch das schreibst du ja in deinem Buch, das habe ich dann auch sehr gefeiert, das Traumasensible zu sagen, ja, die sind ja in Jugendhilfe, also haben die ja schon Päckchen. Also,
ja.
Und wenn ich Jugendhilfeeinrichtungen sehe, die nennen sich dann Traumahilfe, also ne, das sind dann traumasensible Gruppen. Und dann sind die Mitarbeiter da und da hat nicht einer eine traumaspezifische Ausbildung und in den Grundausbildungen kommt es ja nicht vor. Und dann frage ich mich immer, was wollen die denn jetzt wie machen? Was ist da dein Erfahrungswert? Also wie kommst du genau auf das, wo du gesagt hast, ja auch sehr deutlich in deinem Buch, eigentlich müsste Traumagrundlagen in jede Ausbildung rein.
Naja, klar, natürlich. Das ist ja ein Unding, dass wir therapeutische Gruppen eröffnen und Gruppen, die auch wirklich das Label Trauma haben. Und da gibt es gar keinen, der weiß, was das ist oder weiß, was das bedeutet im Alltag. Also wie strukturiert man den Alltag wirklich mit Kindern, die schwer an der Seele verletzt sind? Was tut man da? Das ist wirklich dramatisch. Und ist ja auch überhaupt nicht erklärbar, dass obwohl immer um jeden Cent gefeilscht wird, also auch Kostenträger, die auch das beauftragen, ja, und gar nicht gucken, ist denn die Expertise überhaupt vor Ort. Wir brauchen da viel mehr Fortbildung und Weiterbildung. Ich glaube, gute Einrichtungen machen das. Ich kenne viele gute Einrichtungen, die das machen. Werden alle Leute weiter qualifiziert. Das ist sehr aufwendig und braucht auch viel gute Konzepte,
ja,
damit die auch nicht nur dahin fahren und was lernen, sondern das auch integrieren in den Alltag. Muss dann wirklich auch da das gut miteinander verzahnen. Das ist viel Aufwand. Klar.
Ja.
Lohnt sich allerdings.
Ja, klar, lohnt sich das, aber das stimmt, weil wenn, sage ich jetzt mal, von einem Team ein oder zwei ausgebildet sind und 8 oder 10 andere sagen, das haben wir schon immer anders gemacht, dann nutzen die zwei ja auch nichts.
Das nutzt auch nichts, eben. Die müssen einfach grundsätzlich ein Konzept haben und alle auch nach einer gewissen Idee arbeiten und auch die Skills haben, also die Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, die es braucht. Ja.
Ja. Was ist so das, wo dir am meisten das Herz blutet, wenn du an Jugendhilfe denkst und an dem, was da los ist? Ja.
Ich habe in den letzten Wochen, Monaten, wenn ich jetzt so einzeln schon mal Vorträge gehalten habe zum Buch oder irgendwie auch Leute mich darauf angesprochen haben, gemerkt, dass vielen aus dem Herzen spreche, die sagen, ja, mein Herz blutet da, wo ich den Eindruck habe, dass viele Leute mit so viel Engagement unterwegs sind in dem Bereich. Ist ja nicht so, dass da irgendwer rumsitzt einfach. Die arbeiten mit wahnsinnig viel Engagement und reiben sich auf, dass das alles verpufft. Also die Mitarbeiter gehen dabei wirklich zum Teil zugrunde, das muss man auch so sagen. Wir haben sehr, sehr viel Krankheit in dem Bereich und Burnouts oder zumindest Erschöpfungszustände.
Voll.
Und die Kinder und Jugendlichen, da geht es um deren Existenz und das ist der Kern. Also Kinder- und Jugendhilfe gibt es wegen Kindern und Jugendlichen. Ja, ganz einfach. Und um die muss sich alles drehen. Und wenn es uns nicht gelingt, nach 8 bis 10 Jahren Förderung, dass sie zumindest einigermaßen stabil ins Leben gehen können, das gelingt nicht immer, das wissen wir beide. Ja.
Ja.
Und trotzdem gibt es ja viele Kinder, die haben ja schon auch noch genug Energie in sich. Und dennoch läuft da vieles so schief. Also wir müssen einfach besser werden. Da blutet mir das Herz. Wir müssen dem bessere Bedingungen schaffen.
Ja, da bin ich voll bei dir. Dann machen wir doch mal die systemische Frage auf, die ich schon so angedeutet habe, zu sagen, okay, wie kommen wir denn dahin? Weil wenn es jetzt seit 25, 30 Jahren sich nichts ändert, wir immer noch in dem gleichen System sind, würde ich total gerne mal die systemische Brille da drauf sagen, ja, warum denn eigentlich nicht? Weil es sind genau die da, die sind bei dir im Institut, die sind bei uns im Institut, die sagen, ey, wir treten hier an für die Kinder, wir merken, so geht's nicht, ich brauche neue Skills, damit ich den Kindern gut helfen kann. Die gehen in Weiterbildung, die reiben sich auf. Bei uns
Ja.
ganz oft, also ein Drittel, die bei uns in der Traumapädagogik-Ausbildung sind, die kündigen dann ihren Job, weil sie sagen, ich gehe hier gegen die Wände, ich will wirklich Kinder unterstützen, ich suche mir dann halt einen Space, wo es funktioniert, also wo ich gesehen werde, wo meine Anstrengungen wertgeschätzt, die Kinder was davon haben. Aber wenn es doch so viele Motivierte gibt und wir sehen, dass es so irgendwie Käse läuft, warum kriegen wir die Kurve nicht? Systemisch betrachtet. Jetzt habe ich hier den Profi, ich freue mich so.
Ja, auch da, weißt du, ich würde dir gerne so für die zwei, drei Antworten geben. Ich sage mal ein paar exemplarische Beispiele.
Ja.
Also ich glaube, dass wir erstmal müssen wir die Art, wie wir sollen nicht so viel über Partizipation reden, über Beteiligung, super tolle Begriffe, macht nur kein Mensch. Also wir müssen wirklich mal lernen, was heißt denn beteiligen? Mensch, das ist deren Leben, das ist Leben dieser Menschen. Und das braucht eben genau diese Demut, die ich am Anfang angesprochen habe. Bereit zu sein, für die tatsächlich nicht nur das Beste zu geben, sondern sie in ihr Leben einzubeziehen. Ich habe gelernt, dass es immer sinnvoll ist, sehr transparent zu arbeiten. Keine Spielchen hinterm Rücken der Leute. Das passiert aber fast überall. Wir müssen aufhören, hinter dem Rücken der Leute Spielchen zu spielen, sondern mit denen, das ist deren Leben, sehr klar und offen zu reden. Da muss man nicht immer nett sein, sondern achtungsvoll, respektvoll, trotzdem auch mal Klartext reden. Das brauchen die auch mal und das schätzen die auch. Meine Erfahrung, die Menschen, weil sie ja merken, man meint es ernst mit ihnen und ehrlich. Ja. Ja. Das ist ein großer Punkt, glaube ich, dass wir lernen, wirklich zu beteiligen. Das kann man lernen, das ist nicht so super schwierig, das machen wir in den Ausbildungen. Dann, glaube ich, braucht es eine völlig neue Idee davon, wie Jugendämter funktionieren. Völlig neue Idee. Das ist, die Kolleginnen, die da arbeiten, tun mir wahnsinnig leid. Die werden durch Verwaltung im Prinzip erstickt. Also Verwaltungsprozesse, nicht die einzelnen Menschen, aber die Prozesse, die Verwaltung macht. Das muss sich dringend ändern. Also sie müssen eigentlich raus, sie müssen zu den Menschen hin, raus aus diesen verstaubten Räumen, viel näher an die Leute ran. Und ich sage mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe ja nun jahrelang so eine Jugendhilfe, so Jugendhilfeeinrichtungen verantwortet und auch Entgelte verantwortet. Es ist so, dass wir eine 98-prozentige Auslastung oder 96-prozentige Auslastung, dass wir früher Altenheim vereinbaren müssen. Das heißt, wenn wir 100 Plätze haben, 4 sind frei, 5 sind frei, machen wir Minus. Nur mal übersetzt für Leute, die jetzt zuhören. Ja?
Ja.
So. Wenn wir aber zurückführen wollen in Familien, weil wir merken, zu Hause kann es gehen,
ja,
dann machen wir in dem Moment, wo wir es tun, Minus, weil der Platz ist frei. Und das ist irre. Das heißt, es wird im Prinzip durch die Struktur bestraft, dass Einrichtungen das aktiv machen. Du hast immer dann einen kleinen Versatz, bis ein nächstes Kind einziehen kann.
Ja, klar.
Das Pflegetage, das geht ganz, ganz schnell in wirtschaftliche bedenkliche Größen. Gerade bei Einrichtungen, die kleiner sind. Daher müssten wir ganz viel an der Struktur, wie das überhaupt gebaut ist, ändern. Also müssen wir uns immer sehr klar fragen, erreichen wir eigentlich mit den Strukturen, die wir haben, die Ziele, die wir haben? Das tun wir nämlich nicht. Ja, tun wir an ganz vielen Stellen gar nicht. Wir da sabotieren das. Das ist verrückt. Das ist total verrückt.
Ja.
Noch ein Beispiel vielleicht für die, die hier zuhören, sich nicht auskennen. Wir müssen manchmal, wenn wir ambulant gearbeitet haben in den Familien, um eine Stunde mehr die Woche zu bekommen, weil wir merken, oder 2 Stunden mehr, es kriselt ganz schön, das wird eng gerade. Da sind die Verhandlungen aufwendiger, als wenn wir ein Kind aufnehmen, das 9.000 Euro im Monat kostet. Das geht ruckzuck. Weil die wollen die vom Schreibtisch haben, keinen Ärger mit und die wissen, es ist untergebracht. Das interessiert keinen Menschen, aber diese Familie zu stabilisieren mit vielleicht 200 Euro mehr die Woche oder 100 Euro mehr die Woche, verhandelst du Monats drüber. Das ist verrückt.
Ja.
Ja. Und wir haben viel solcher Dinge, die es uns sehr, sehr schwer machen allen.
Ja.
Ja.
Jetzt bist du sehr ins Detail gegangen, was ich auch
ja
total cool finde, um mal so einen Blick zu kriegen. Ich glaube, wir beide haben da eher einen Blick für, weil wir in solchen Systemen gearbeitet haben und
ja
viele Hörer sind noch so, okay, das
spannend.
Und was, ja, genau, was erzählen die da? Den so irgendwie die Frage, warum kriegen wir die Kurve nicht, bleibt für mich. Also es gibt ja so
ja
viele Ansätze, ne? Also Partizipation, Leben. andere Strukturen schaffen, finanzielle Modelle. Da sind wir so ein bisschen in Wirtschaftlichkeit. Ganz am Anfang, okay, es gibt eigentlich das Wissen, dass wir Kindern schaden, wenn wir den Kontakt zu den Eltern abgrenzen. Es gibt das Wissen, dass natürlich die ihre seelischen Verletzungen haben, sonst wären sie ja gar nicht in Jugendhilfe. Also allein das. So. Ja. Und wenn wir jetzt das ganze System auch mal gesellschaftlich betrachten, vielleicht auch mit dem Bildungsstandard, den wir so haben, warum kriegen wir als Gesellschaft nicht die Kurve, anders darauf zu gucken?
Angst vor Veränderung, erstmal, ja, große Angst vor Veränderung. Veränderung wird ja relativ schnell begriffen als Verlust. Also wenn ich muss Dinge, die mir vertraut sind, verlassen, muss Dinge ganz anders machen, was natürlich Quatsch ist, weil jeder Tag ist Veränderung. Aber ich glaube, das ist ein ganz großes Phänomen. Und ganz viele Menschen, die in diesen Diensten arbeiten, sind ja nun auch Teile unserer Gesellschaft und sind auch infiziert, gerade in den letzten Jahren. Aber von all den Unsicherheiten ist, glaube ich, ich habe das früher nie so gedacht, dass es so typisch deutsche Dinge gibt. Gibt es natürlich in Verhaltensweisen, aber das ist schon, wenn du siehst, wie um uns herum gerade Gesellschaften viel schneller sind bei manchen Dingen, dann scheint doch was daran zu sein, dass wir uns sehr schwer tun mit Veränderungen.
Also, ja, also ich glaube, dass da wir in einem kollektiven transgenerationalen Trauma festhängen.
Ja.
Weil die Angst vor Veränderungen, also zum Ende des Zweiten Weltkriegs waren 20 Millionen obdachlos, weil sie entweder vertrieben oder das Haus zerbombt war. Das heißt, da gab es eine schlagartige Veränderung, die mit Angst und Schrecken einherging und das wurde ja nie aufgearbeitet. Ja. Die letzten Jahre, Corona, da hat unsere Regierung auch voll reingebuttert in das Angstkonto.
Ja.
Und unser Bildungssystem, finde ich, arbeitet halt auch viel mit Druck und Angst.
Ja, genau. Und auch mit viel Beharrung, ne? Also auch wenig Veränderungsbereitschaft.
Ja. Ja. Okay, also da stimme ich dir völlig zu. Angst vor Veränderung ist mit Sicherheit eins. Und trotzdem sind andere Gesellschaften, die vielleicht nicht so krass wie wir auch haben und trotzdem mutigere Schritte gehen. Wenn ich so drauf gucke, dann denke ich manchmal, wir haben so viele Gesetze, also die Regel der Regel der Regel.
Ja.
Und die Regeln der Regeln, und also im Quadrat hoch 10 mal 12. Haben wir hier überhaupt noch eine Chance, Veränderungen zu bewirken? Manchmal denke ich so radikal zu sagen, alles klar, wir setzen mal alle Regeln, die wir haben, außer Kraft und machen mal Rotschrift und tun mal so, als ob wir neu anfangen können.
Ja, wäre manchmal ganz gut. Also nochmal sagen, lass nochmal das Ganze neu bauen. Deshalb spreche ich ja im Prinzip im zweiten Buch auch von Revolution. Ja, also man muss es tatsächlich nochmal komplett neu denken. Ich habe mal so einen schönen Spruch gehört von einem holländischen Kollegen, der hat gesagt, die Anzahl der Regeln sind ein guter Indikator für die Angst im System. Passt ganz gut zu dem, was du eben gesagt hast. Ja, oder die Anzahl der Regeln ist ein guter Indikator für die Angst im System. Und wir Deutschland regeln uns halt tatsächlich zu Tode. Das ist ein bisschen wie Suizid aus Angst vorm Tod. Also wir versuchen es so sehr, alles zu kontrollieren, was irgendwie Risiken haben könnte, dass wir nicht mehr bereit sind, Risiken einzugehen. Aber Veränderung ist immer Risiko, Dinge auszuprobieren. Und das ist natürlich jetzt alles sehr pauschal hier und gleichzeitig, glaube ich, steckt da auch ein Kern in der ganzen Problematik, dass wir so wenig innovationsfähig sind.
Ja, zumindest in dem Bereich. Ne?
In dem Bereich, ja. Es gibt genug
Innovation, wenn du KI gestützt, ich weiß nicht was, ja. Dann wird das ja auch gefördert, aber Innovation in dem Bereich Jugendhilfe, Bildung, neu zu denken. Du sprichst die ganze Zeit von deinem zweiten Buch, ist es schon raus? Ich muss mal fragen.
Es ist im Druck. Also es ist im Druck, tatsächlich richtig jetzt im Druck. Ich schätze mal in den nächsten ein, zwei Wochen.
Okay, wie heißt das?
Jugendhilfe neu machen.
Jugendhilfe neu machen. Erst neu denken, okay. Das heißt, ich empfehle auf jeden Fall erst ein Jugendhilfe neu denken zu lesen an alle Hörer, weil das nochmal sehr bewusst macht, was so schiefläuft.
Ja, vielleicht, Gunnar, wenn ich noch eins sagen darf. Also wenn du so fragst nach diesen systemischen Zusammenhängen, Ich habe im Buch ja versucht, am Anfang auch viel über Armut zu reden, auch so ein Thema, das fast ein Tabuthema ist. Wir haben sehr viele Menschen, die, da reden wir über schwache Menschen, also sozial schwache Familien. Habe ich mich ja im Buch auch sehr drüber ausgelassen. Ich finde es
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Das ist gut, dass du das
unerträglich.
nochmal.
Dieser Begriff für aus pädagogischem Mund ist unerträglich.
Ja.
Sind nicht sozial schwach. Das ist vielleicht Elon Musk, meine Güte, aber doch nicht Familien, die am Rande der Gesellschaft wirtschaftlich stehen.
Ja.
Ja, das ist einfach Quatsch. Wir haben ein Wirtschaftssystem geschaffen, das nur über Leistung funktioniert und alle, die da nicht mitkommen, die sind Versager. Die werden auch so benannt. Ja, und die sind dann irgendwie auch selbst schuld, weil sie halt nicht gut genug sind. Und so leisten wir uns da viele, viele Millionen Kinder, genau mit diesem Stempel rumlaufen zu lassen, ohne ihnen wirklich die Chancen zu geben, die sie verdient haben, weil sie nämlich genauso viel Potenzial mitbringen. Nur halt schlechte Startbedingungen haben.
Ja, genau. Dann mag ich nochmal auf einen Podcast, den ich mit einer ehemaligen Lehrerin, inzwischen Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin, das Interview, was ich mit ihr geführt habe. Die hatte nämlich in der Schule, hat sie die Klasse gekriegt mit all den Versagern. Alle eine Diagnose und keiner wollte die mehr. Und dann hat sie mit ihrer Kollegin gesagt, komm, wir nehmen die. Wir machen jetzt was mit denen. Und dadurch, dass das ja eh die Versager waren, also wirklich betituliert als Versager, haben die einen Freifahrtschein gekriegt und konnten mit denen machen, was die wollten. Und das Erste, was sie gemacht haben, die sind mit denen auf Klassenfahrt gefahren.
Super.
Und die Kids alle so, wir durften noch nie irgendwo mit, weil wir sind ja die Versager, die Dissozialen, die alle Rahmen. Sagt er, keiner fährt mit uns. Doch, wir fahren mit euch. So. Und das Einzige, was die gemacht haben, ist Beziehungsarbeit. Und dann haben die geguckt, was macht dir Spaß, was kannst du gut, und haben erstmal fernab von Lehrplan, den haben sie über die Wupper geschmissen und haben Beziehungsarbeit gemacht und das ressourcenorientiert, was die Kids konnten. Musik, malen, tanzen, springen, hüpfen, scheißegal. Und der Witz ist, dass am Ende das die Klasse war mit den im Durchschnitt besten Abschlussnoten.
Großartig.
So.
Ja, so kann es gehen, eben großartig.
Und nur der Fokus weg von du bist Versager hin zu, nee, du bist ein Kind mit Potenzial. So, und da hast du vollkommen recht, sozial schwach ist eine Vollkatastrophe als Titel, weil keiner ist sozial schwach, nur weil er nicht genug Geld hat. Also
Ja, eben.
das.
Ich habe mal mit so einem Jungen gearbeitet, der war damals 13, als er zu mir kam, vom Familiengericht, der Jugendrichterin geschickt. Unglaublicher Typ, hatte auch wirklich einiges schon verbrochen. So. Ja, und dann habe ich, als ich gemerkt habe, der ist komisch, habe ich ihn mal getestet. Der ging auf eine Förderschule, seit er 7 ist, hat er einen IQ von 130 im Schnitt, Sprachverständnis 138.
Alter.
Wir hatten so einen Spaß nachher miteinander und auch die Lehrer haben sofort gecheckt, als sie es dann gesehen haben, oh ja, vielleicht müssen wir mal gucken, das war dann ganz gut. Aber der ist da 7 Jahre lang gelaufen, ohne dass jemand mal hingeguckt hat. Was ist denn mit dem? Warum ist er so anders? Haben ihn einfach laufen lassen. Ja.
Ja, ich habe eine Lady be begleitet, die erst in der normalen Grundschule war und dann hat sie aufgehört zu sprechen und dann haben sie die auch auf eine Förderschule gesteckt, obwohl die auch im hohen IQ-Bereich war und keiner hat hingeguckt. Da war einfach der Opa als Hauptbezugsperson gestorben und das hat sie sprachlos gemacht.
Ja.
Also da sind wir wieder bei der Trauma, zwingenden Traumasensibilität für mich, für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, um anders hinzugucken und zu sagen, was ist denn da überhaupt?
Ja, und ich würde aus einer systemischen Perspektive sagen, halt immer in Wechselwirkung gucken. Also, was kann denn, es gibt nicht die Ursache vielleicht, aber es gibt halt einfach Dinge, die damit reinspielen. Dann muss man einfach mal den Blick ein bisschen weiten und gucken, was gibt es denn im Umfeld des Kindes gerade? Hat sich was verändert?
Gibt es sowas, wo du sagst, das ist am häufigsten der Grund, wo du gemerkt hast, da hapert es? Also was ist das, was am schwierigsten ist oder am häufigsten vorkommt in Familien, dass Kinder irgendwie aus dem System, aus dem Raster, aus dem Blick, sag es mal so, aus dem Blick fallen?
Also der Eltern, meinst du? Am häufigsten, glaube ich, sagen tatsächlich individuelle Beförderung der Eltern. Die haben alle, viele von denen haben auch schon eine Geschichte, die nicht einfach war. Also das ist dann irgendwie über Generationen auch schon so. Selber nie gute Eltern erlebt. Und sehr viel Überforderung. Kollegen von mir haben mal sowas gemacht, dass sie mal Eltern, Kinder, also Mütter, Väter wie Kinder in so einem Multifamilien-Setting, haben die alle intensiv daran gearbeitet, was ist eine gute Mutter, was ist ein guter Vater. Da flossen nur die Tränen, weil die haben oft diese Erfahrung nie gemacht. Und jetzt
Ja.
stehen die da, das Leben fordert ganz viel von ihnen, sind total überfordert und dann wird es laut und hektisch und die Liebe
Naja,
geht flöten zu sich, zu den Kindern. Ne? So.
naja, die merken das ja auch. Die möchten ihren Kindern was geben, was sie selber nicht erlebt haben. Ne? Das ist ja auch schwierig. Deswegen müsste für mich ja Jugendhilfe immer Familienhilfe sein.
Natürlich, also geht meines Erachtens auch nicht anders. Ja, und auch nicht einfach Elternarbeit, so nach dem Motto wie schön, besseres Wort für Kinderarbeit, ja, sondern wirklich Zusammenarbeit mit Eltern, Zusammenarbeit mit Familien, den Kooperationsgedanken einfach mitnehmen. Darum geht's.
Ja, wie erlebst du den Kooperationsgedanken? Weil wenn ich jetzt in Schule gucke, da erlebe ich immer ein Gegeneinander, also Lehrkräfte und Eltern. Das ist selten irgendwie fruchtbringend, dass man sich zusammensetzt und sagt, wir gucken jetzt zusammen aufs Kind und was dient denn, was ist denn zu Hause, was ist bei mir die Baustelle, sondern ihr Kind kann nicht. Ich weiß, ich hatte immer selber Schiss vor dem Lehrergespräch. Ja. Und in Jugendhilfe ja auch eher seltener.
Ja, die gesamte Fähigkeit zur Kooperation ist halt völlig unterbelichtet, tatsächlich. Also es wird ja weder mit den Eltern gut kooperiert, auch mit den Kindern manchmal nicht. Ja, das meinte ich ja eben, dass wir die viel mehr auch beteiligen müssen. Mit Schule wird ganz schlecht kooperiert, auch zwischen Jugendhilfe und Schule, von beiden Seiten aus nicht gut. Mit Polizei muss man auch kooperieren, wenn man in der Jugendhilfe arbeitet. Am besten proaktiv, weil man muss sie vorher kennen, wenn mal wieder was ist. Das passiert auch immer erst reaktiv, leider. Das ist alles sehr ausbaufähig. Alle Professionsbeziehungen.
Voll. Also ich habe gemerkt, als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, als ich noch meine Zulassung hatte, war die Kooperation mit allen Stellen auch, ich habe das immer außerhalb meiner Befugnisse getan, weil ich habe das ja nie bezahlt bekommen. Also wenn ich mit den Lehrern gesprochen habe, wenn ich zur Schule gegangen bin, wenn ich mit den Sozialarbeitern gesprochen habe oder den Eltern, da waren ja immer nur so wenig an Stunden, die ich offiziell hätte machen dürfen. So. Das ist ja unser System, da sind wir wieder beim System, was wir geschaffen haben, gesellschaftlich, ist ja nur, ne? Das Kind wird zum Therapeuten gebracht, bitte mach das heile, ohne das System anzugucken, was ja eigentlich irrsinnig ist.
Ja, absolut, total. Also das ist auch, glaube ich, das, was mich natürlich, wo ich System gar nicht anders kann, das System mich drauf gucken. Wir sind alle Teil, reagieren alle auf die Beziehungen, die wir haben. Und sie machen was mit uns. Und so geht es natürlich bei den Kindern auch. Das isoliert zu betrachten, ist völliger Quatsch. Kann sie auch nicht nachvollziehen.
Meinst du, unsere gesellschaftliche Entwicklung in Form von, wir leben auch nicht mehr in Großfamilien, sondern es wird immer kleiner, anonymer, dass es zu diesem Denken und diesem Empfinden beiträgt, so nach dem Motto Spezialisierungsgedanken, du bist jetzt dafür zuständig und gar nicht mehr
Ja, absolut. Und du hast ja teilweise manche Familien, wo dann drei verschiedene Helfer sind, für jeden eins. Genauso wie die eine Stunde Frühförderung in der Woche. Also, ich glaube, dass dieser zu sehr individualisierte Blick, Spezialisierung ist ja gut, haben wir auch eben darüber gesprochen, man muss sich auskennen. Und trotzdem braucht es dann den weiten Blick. Gerade wenn ich mich auskenne, braucht es den. Ja, dieses individualisierte Hilfen sind meines Erachtens nicht die Antwort bei komplexen Problemen.
Aber die Tendenz, also jetzt machen wir noch mal, ich bin mal gerade so ein bisschen kritisch,
Bitte.
politisch kritisch oder systemkritisch, weiß nicht genau. Ich weiß nicht, ob das im Bundesland spezifisch ist und nur bei uns so ist. Es gibt ja sozusagen den Unterschied für hier ist die Jugendhilfe zuständig und hier ist der LVR zuständig, weil dann gehen wir in den GB-Bereich rein, zum Beispiel geistige Behinderung oder körperliche Behinderung. Und das ist ein anderer Topf. Und bei uns soll das zusammengefügt werden. Ich weiß nicht, ob das bundesweit ist oder nur landesweit, dass das alles unter einen Deckel soll. Und dann soll genau das ist die Idee von den Politikern, dass es genau so passiert. Also der eine kommt rein und macht den Finanzplan mit den Eltern, der nächste kommt rein, spielt eine Stunde mit dem Kind, der nächste kommt rein und macht die Ämtergänge. Also nur noch Inselspezifikationen, dass in eine Familie dann vielleicht sechs Leute reinkommen und die noch nicht mehr voneinander wissen.
Ich meine, soll ich das so, also
das ist ja auch was dazu.
Das beantwortet sich doch von selbst, dass das alle irre macht. Also zumindest macht es die Familie irre am Ende. Und vielleicht ja die Helfer auch. Das ist absurd. Das ist völlig absurd.
Ja.
Glauben, dass das funktioniert, dass das geht. Das ist völlig absurd.
Ja, für mich ist das genauso absurd und trotzdem frage ich mich, wie kann man auf solche Ideen kommen? So. Jetzt hast du dieses Buch geschrieben,
Ja.
Jugendhilfe neu denken und jetzt Jugendhilfe neu machen. Was wäre dein konkretester, praktischster Ansatz zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt? Also so wie es ist, wir brauchen mehr Partizipation, wir brauchen eine andere Haltung, einen weiteren Blick, systemisches Denken, mehr Traumawissen in den Ausbildungen, ich bin sofort dabei, ich mache mit. Was wäre dein Move, wo man sagt, okay, hier können wir auch was bewirken? Oder hast du selber nicht das Gefühl, ja, ich sehe das, ich schreibe jetzt zwei Bücher, aber ich habe Gefühl, ich laufe genauso gegen Windmühlen.
Naja, das tue ich mit der Sicherheit irgendwie und gleichzeitig habe ich Hoffnung. Also das widerspricht sich gar nicht. Doch, ich glaube schon, dass das gehen kann. Also ich habe nicht nur durch viele Gespräche so den Eindruck, dass viele Leute das ähnlich sehen. Krieg auch bin jetzt mittlerweile eingeladen worden, in die Bundesarbeitsgemeinschaft ASD da als Sachverständiger, als Experte mitzuwirken. Ich glaube schon, dass viele das sehen. Was es brauchen würde, wäre tatsächlich, dass wir in Pilotprojekten, also man kann das nicht flächendeckend jetzt ändern. Das wäre illusorisch, das passiert nicht. Macht hier wieder jeder irgendwas.
Ja.
So, man muss gute Pilotprojekte mal ernst angehen und mal wirklich gucken, wie können wir Jugendhilfe anders machen, und zwar wirklich von Grund auf mal neu denken an ein paar Stellen. Aber das müssen schon so viele Pilotprojekte sein, dass es tatsächlich einen Effekt haben kann. Es nutzt nichts, zwei, drei, vier deutschlandweit zu machen. Ja, sondern vielleicht pro Bundesland zwei oder dreimal ausprobieren, was gehen kann. Der Druck ist gerade groß. Also der Druck ist riesig. Die Jugendämter kollabieren tatsächlich.
Ja.
Das merken auch die Politiker. Die können trotz anderer Verlautbarungen da nicht weggucken. Das tun sie, glaube ich, auch nicht mehr. Also ich bin nicht so pessimistisch. Ich glaube, dass in den nächsten zwei, drei Jahren was passieren muss, auch wird. Die Frage ist natürlich jetzt, in welche Richtung es geht, wenn man sieht, was gerade auch politisch diskutiert wird.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass was passieren wird. Und dann braucht es jetzt, also wir versuchen jetzt von unserem Institut aus, auch mit anderen, eine Plattform zu gründen, auf der Menschen, die gleich es sehen, sich zusammentun. Es wird auch ein drittes, also ich mache jetzt keine Werbung dafür, aber es wird ein drittes Buch geben, wo wir Praxisbeispiele auch jetzt schon benennen wollen. Das ist schon klar.
Ja.
Wo läuft es gut? Wir müssen in Umsetzung kommen.
Ja, ich bin voll dabei und sage auf jeden Fall, so eine Plattform, wo geht was, finde ich super. Im Bildungssystem ist ja sowas Ähnliches, dass es Pilotprojekte gibt. Also es gibt zum Beispiel eine Schule, inzwischen ein Glück auch mehrere, in Wutösching. Ich weiß nicht, ob du vorhin schon mal gehört hast, wahrscheinlich nicht, aber die alles anders macht. Da gibt es keine Klassenräume. Von der ersten bis zur 12. Klasse werden die Kinder da unterrichtet, obwohl sie nicht unterrichtet werden. Sie lernen selbst. Und Lehrkräfte sind keine Lehrkräfte mehr, sondern Lernbegleiter. Und die haben nicht die Aufgabe, denen was beizubringen, sondern pro Kind einmal die Woche 15 Minuten pro Lernbegleiter zu sagen, wie geht's dir denn und was ist denn mit der Oma, der im Krankenhaus liegt? Also Beziehungsaufbau. So, also mega gut. Und trotzdem frage ich mich, wie kann sowas dann, da haben wir jetzt ein Pilotprojekt,
ja.
Da entsteht eine ganze Pädagogik drumherum, zu sagen, so kann es gehen. Man könnte das jetzt vervielfältigen. Und so ist es für mich der Pilotprojekt, der erste Step, und dann zu sagen, und wie kommen wir jetzt dann in die breite Masse? Und da sind wir ein bisschen wieder bei, haben wir nicht die Regeln der Regeln der Regeln, die alles im Keim ersticken und sagen, das geht aber gar nicht.
Naja, also wir brauchen natürlich eine Bewusstseinsveränderung. Die Frage ist, ob das gelingt gesellschaftlich, dass wir alle merken, es geht so nicht weiter und wir müssen was ändern.
Ja.
Im System gibt es genug, die das so sehen, da bin ich ziemlich sicher.
Ich auch.
Die Frage wird sein, gibt es irgendwo so einen Punkt jetzt, wo es dann positiv kippt, wo dann alle sagen, wir tun es jetzt auch. Das könnte passieren, ich bin da nicht so pessimistisch. Also
ich auch nicht. Ich glaube, ich poole nur so ein bisschen,
ja,
dieses Bewusstsein zu schaffen, weil ich bin da völlig deiner Meinung.
Ja.
Es gibt genug, die wollen, und ich glaube, jeder ist nur noch so für sich alleine und sagt so, ich denke das, und ach, da gibt es ja jemand anders, der denkt genauso, ne? Also wie du mich ja angeschrieben hast und sagst, oh, wir könnten einer Meinung sein. Ich sage, ja, volle Kanne sind wir einer Meinung. Und dass wir uns genau in dem vernetzen und sagen, okay, wie können wir denn gemeinsam erst auch mal was zu der Bewusstseinsveränderung beitragen? Erfolg.
Ja, und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Wir brauchen ein verändertes Bewusstsein auf allen Ebenen, dass das anders sein muss. Und da muss man einfach loslegen. Und das hört sich jetzt einfach an, natürlich meine ich das nicht so. Nur ist wichtig, dass wir loslegen, dass wir Punkte schaffen, wo das dann auch Veränderungen gibt. Mal gucken. Also ich bin im Moment optimistisch, dass wir da eine Chance haben.
Ja. Also ich auch, sonst würden wir aufhören zu arbeiten, glaube ich. Ne? Wenn wir die Idee hätten, das bringt ja auch nichts, dann würden wir uns ein paar Bütterchen schmieren und auf dem Friedhofsmauer setzen und warten, bis wir dran sind. ja. Was wäre dein erster, dringlichster Wunsch? Also, wo du sagst, wenn wir diesen ersten kleinen Mini-Step, das eine ist ja so groß gedacht, das, was jeder, der jetzt zugehört hat, zuhört, dein Buch liest, deine Bücher liest, der erste kleine Mini-Step, wo man sagt, okay, wenn all diejenigen diesen einen Step schon mal umsetzen, dann kommen wir dem großen Ziel näher. Was wäre das?
Wenn wir alles aussprechen, das ist so, dass wir es ändern müssen. Also das, weißt du, alle anderen Dinge sind keine Mini-Steps. Deshalb, ich könnte sofort Dinge sagen, die ich gut fände. Das sind aber keine Mini-Steps. Ich glaube, wir brauchen mehr Stimme. Also es ist wichtig, dass alle, und da tut sich was. Also ich kriege das mit, auch in anderen Foren, wo ich irgendwie unterwegs bin. Es tut sich was und die Leute sind unruhiger und ich glaube, wir müssen lauter werden. Und wir müssen deutlicher sagen, dass sich was ändern muss. Im Koalitionsvertrag der Regierung stand kein Wort zur Jugendhilfe. Und
Nee.
Kein Wort.
Ja, ich weiß.
Also vielleicht nochmal für die Hörer im Bereich Kinder und Jugendhilfe, wenn man die Kitas mitberechnet, ja, habe ich ein Buch auch geschrieben, werden dieses Jahr ca. 74 Milliarden Euro investiert. Das ist ein großer Teil des Bundeshaushalts. Und dann dürften wir eigentlich nicht über so viele Probleme reden, wenn
Nee,
es ordentlich gemacht würde.
Ja.
Und ich glaube, da gibt es genug, wo wir alle aufstehen müssen und sagen müssen, wir wollen es anders, weil wir es besser können. Wir wollen es besser machen als bisher.
Ja, und da, schön, dass du das noch mit reinnimmst. Die Kitas und auch die OGS, auch das ist ja
Ja, klar.
der große Kreis von Jugendhilfe. Da ist ja auch so viel in Form von, ja, jedes Kind hat einen Anspruch, aber haben sie schöne Kitas gebaut, aber kein Personal. Also da hakt es ja auch an jeder Stelle. Zeigt nochmal die Dringlichkeit. Laut werden finde ich super. Und dann mache ich direkt einen Aufruf drauf. Alle, die jetzt den Podcast gehört haben, sagen, ja, das ist die Stimme und das ist die kleinste, die wir geben können durch Instagram, Social Media, wo auch immer du zu Hause bist. Beiträge wie diese oder auch andere, die dafür sorgen, die Stimme lauter, mach nicht in nur ein stilles Nicken, wenn du sowas liest. Also jetzt an dich, lieber Zuhörer, sondern schreib einen Kommentar drunter und sag, ja, sehe ich genauso. Und wenn es nur das ist oder ein Herz hin, weil nur so merken wir, dass wir mehr sind und dass es lauter wird. Wir brauchen, ja, da hast du vollkommen recht, Menschen, die mutig sind, es laut auszusprechen. Und dann gibt es Menschen wie dich, die vorangehen und sagen, tschakka. Und dann braucht man auch vielleicht nicht mehr so ganz so viel Mut, um hinterher zu gehen.
Ja, und ich gehe auch gerne ein Stück dahinter. Ich glaube, es gibt genug, die wollen auch nach vorne und die lassen wir, sagen wir, dann auch lassen.
Ja.
Ich bin total dankbar, dass wir die Chance hatten, oder ich die Chance hatte, jetzt heute mit dir hier zu reden. Echt, danke.
Mir hat es voll viel Spaß gemacht. Ich freue mich wie Bolle. Ich möchte tatsächlich, also du darfst gleich noch das abschließende Wort an alle Hörer, das ist bei mir immer so, der Wunsch, der Gedanke, die Inspiration, aber alle, die jetzt zugehört haben und gesagt haben, boah, irgendwie, ich fühle mich angesprochen. Der Rainer hat ein Ausbildungsinstitut oder zumindest ist er Leiter eines, also wer den systemischen Gedanken verfolgen will, darf sich gerne da melden. Wer den Traumagedanken weiter verfolgen will, ihr kennt mich, dann kommt zu uns zur Ausbildung Traumafachkraft oder zum Traumapädagogen, traumazentrierten Fachberater, weil es geht um die Haltung, dass wir lernen, anders zu sehen, tatsächlich. Und ich glaube, wenn wir eine andere Haltung haben, geht ganz viel auf und ändert sich was. Aber du darfst deinen abschließenden Wunsch, für mich war das der Wunsch, kommt in Bewegung, egal wo, hier oder dort, aber kommt in Bewegung. Und jetzt darfst du noch deinen abschließenden Wunsch äußern.
Oh, das ist überraschend, danke. ich habe gerade, ich musste sofort denken an die, die mich jetzt hier sehen und hören, natürlich an den Titel meines Buches, und ich will es weitertragen. Ich glaube, dass wir alle uns gönnen sollten, viel öfter neu zu denken. Und das wünsche ich euch allen auch, einfach mal gegen den Strich die Dinge zu bürsten und nicht immer das zu tun, was wir eh schon immer getan haben. In meinem Leben war das ganz oft so, dass auch sehr krisenhafte Dinge im Leben passiert sind, sehr schlimme Dinge. Und dennoch war fast jeder dieser Wegmarken, das kennen wir doch alle, hat mich irgendwie weitergebracht, das zu bewältigen. Und also trauen wir uns alle, wirklich immer wieder neu zu denken. Das fände ich super.
Ja, da gibt es nichts hinzuzufügen. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Liken, Kommentieren und freue mich mit euch auf das nächste Mal. Vielen Dank, lieber Rainer, für diese schöne
Danke dir.